So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema B2B-Marketing, noch ein bisschen genauer mit der Plattform LinkedIn. Und wenn wir es jetzt noch ein bisschen genauer machen, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Account-Based Marketing. Was ist das eigentlich? Was sind die Vorteile? Wie geht das? Wie hilft mir das auf LinkedIn? Wie mache ich das professionell? Und darüber spreche ich heute mit dem lieben Soran von Pluspulso. Willkommen.
Grüß dich, Alexander. Hallo.
Hallo. Soran, vielleicht, also ich gehe eigentlich davon aus, viele kennen dich, aber für die, die dich noch nicht kennen, du machst ja ganz viel mit LinkedIn. Was machst du denn so?
Also ich bin mit dem Thema B2B-Neukundengewinnung jetzt seit vielen Jahren, oder ich beschäftige mich viele Jahre damit, vornehmlich im Bereich Technologiefirmen. Und entsprechend, wenn man sich mit dem Thema Neukundengewinnung beschäftigt, ist das Thema LinkedIn eines, das man auf jeden Fall auf den Schirm haben sollte. Und was ich konkret mache, ich helfe Unternehmen dabei, über LinkedIn Kunden zu gewinnen. Ich habe dabei ein Framework entwickelt, die Seed-Methode, bei der wir über einerseits Ads, aber andererseits auch über persönlichen Content und die 1-zu-1-Ansprache B2B-Leads über LinkedIn gewinnen können. Mit einem System.
Und das, wie gesagt, das machst du jetzt ja auch schon seit einigen Jahren. Das heißt, du hast unfassbar viel Erfahrungswerte auch gesammelt, ne, an der Stelle. Und wir haben ja auch schon mal, wir haben ja im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen, wie so der Blick auf die Plattform ist, was man machen, ob man ganz, weil es manche gibt, die sagen, hier, das eine ist der Weg, du kannst alles organisch machen, die anderen hier, nein, du musst Geld ausgeben ohne Ende, dann kriegst du es hin. Und wir sprechen ja heute mal ein bisschen darüber, wie sieht der Weg aus, den du üblicherweise gehst oder auch den wir vielleicht an der Stelle gehen, welche Vorteile hat das und so weiter. Was ich das noch als Vorbemerkung, was ich nämlich immer toll finde, ist, auch schon mal vorbemerkt, folgt dem Soran auf LinkedIn, der postet tolle Sachen und es ist immer nicht so hektisch, nicht so, tu es so, dann wirst du auf jeden Fall zum Ziel gelangen, sondern irgendwie immer so mit so einem nachhaltigen Anspruch, das finde ich super.
Oh, cool, freut mich.
Wir haben gesagt, wir sprechen heute über das Thema Account-Based Marketing, ne? Und gerade, wir haben ja auch viele Hörer, die kommen irgendwie aus dem Facebook-Kosmos, Facebook-Werbekosmos oder andere Plattformen. Für die ist das nicht für jeden ist Account-Based Marketing bereits so das Mittel der Wahl oder ist es überhaupt bewusst, was das ausmacht? Vielleicht fangen wir damit mal an. Was meint das Account-Based Marketing?
Also beim Account-Based Marketing geht es darum, dass du Marketingmaßnahmen umsetzt, die nicht eine Zielgruppe an sich betreffen, sondern ganz bestimmte Unternehmen betreffen. Also sagen wir mal, du bietest eine Softwarelösung an, die für verschiedene Branchen relevant ist. Und jetzt sagst du, jetzt möchte ich nur die international tätigen Logistik- und Transportunternehmen erreichen, dann wäre das zum Beispiel eine Account-Based-Marketing-Kampagne, wo du ganz speziell auf deren Bedürfnisse und Situation deine Kommunikation, dein Marketing-Content anbietest. Du kannst noch eine Stufe tiefer gehen, und zwar gehst du dann nicht nur auf die Ebene der Transport- und Logistikunternehmen, sondern du sagst, wir machen jetzt eine Kampagne für Schenker und adressieren Schenker ganz konkret mit gewissen Themen. Warum sollte man das tun? Einerseits, weil dieser Account wahrscheinlich relativ groß und komplex ist. Das heißt, es ist also nicht damit getan, ich rufe mal den Technikleiter bei Schenker an und erzähle ihm mal von unserer Software. Dann machen wir einen Termin, dann gibt es ein Angebot und der kauft es, sondern da hat man in der Regel einen sehr viel komplexeren Vorgang der Kaufentscheidung, der Lösungsfindung. Ja, da sind vielleicht verschiedenste Teams, die da mitmischen. Das heißt, ich muss diesen Account nicht nur mit genau einer Person angehen, sondern ich muss also schauen, dass ich möglichst sehr viele in diesem sogenannten Käuferkreis, also der Buying Circle, dass ich die dort erreiche. Und genau das macht Account-Based Marketing.
Mhm. Also für die, die eben aus dem nochmal aus der Facebook-Welt kommen und halt klassische Funnel-Modelle verfolgen, es ist eben, wenn man es ins Bild setzen will, im Funnel werfe ich halt ein grobes Netz aus, ein etwas feineres Netz und so weiter und schaue dann, wer ist am Ende noch drin. Und hier beim Account-Based Marketing muss ich mir das erste Jahr, ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, sehr spezifisch, wer ist für mich interessant, zum Beispiel eben auf Unternehmensebene oder eben noch eine Ebene drunter. Ne? Also im Prinzip kürze ich das ab, eben auch mit der Opportunität, dass ich dann mehr Aufmerksamkeit direkt auf die Leute legen kann, auf die Unternehmen legen kann, von denen ich sowieso erwarten würde, dass sie am Ende meine Zielkunden, dass sie meine Kunden werden sollen. Ne?
Also ich würde es dir nochmal um einen Ausblick erweitern. Stell dir vor, du hast eine, du sprichst als Vertriebler mit einer Firma, hast da genau den richtigen Ansprechpartner und der findet deine Lösung super und gibt dir schon so ein Signal, hey, also sieht ganz gut aus, ne? Also ihr habt genau das, was wir brauchen und du freust dich. Jetzt wechselt dieser Ansprechpartner den Bereich oder er wechselt sogar das Unternehmen. Und wenn du ja bisher nur mit dieser Person gesprochen hast, ein gutes Verhältnis hattest und dies ist jetzt weg, dann fängst du ja eigentlich wieder bei Null an oder bei fast Null, weil du hast ein paar Informationen. Damit dir so etwas nicht passiert, solltest du bei Deals, wo du an eine Firma verkaufst, wo mehrere Entscheidungsträger beteiligt sind, eigentlich immer parallel schauen, dass du auch die anderen Personen erreichst, dass die dich irgendwie kennen, dass die mal von dir gehört haben und möglichst in einem positiven Kontext von dir gehört haben. Klassischerweise hast du Themen wie irgendwie Legal, ja, wenn es zum Vertrag kommt. Klassischerweise hast du zum Beispiel bei technischen Themen oder Marketing-Themen, irgendwann kommt jemand aus dem Bereich Controlling oder aus dem Bereich Geschäftsleitung, Prokuristen kommen ins Spiel, die eigentlich mit dir gar nicht reden, die sich auch gar nicht eigentlich dafür interessieren, was ihr genau macht, weil es nicht ihr Fachbereich ist. Die entscheiden aber, ob dein Produkt gekauft wird oder nicht. Und wenn du jetzt smart bist, dann sagst du, wenn ich das bereits weiß, also wenn ich bereits analysiert habe, wie funktioniert der Kaufprozess bei meinen Zielkunden oder bei meinen strategischen Kunden und ich weiß, ich habe dann eben wie mehrere Personen, die sich eigentlich nicht für mein Thema interessieren, weil sie in einem anderen Fachbereich sind, ich möchte aber trotzdem erreichen, die sollen mal mitbekommen, dass wir ein gutes, zuverlässiges, das richtige Unternehmen sind, dann sollte ich mir überlegen, wie erreiche ich diese Leute? Was wären denn die Botschaften, die für die interessant wären? Es könnte zum Beispiel sein, dass ich denen einen über eben LinkedIn oder eine andere Plattform ausspiele, dass wir bei den schnellst wachsenden Unternehmen irgendwie dabei sind, dass wir auf einer Forbes-Liste sind, also irgendeine Art Stiftung Warentest-Gütesiegel, ja, dass die Vertrauen zu uns und unserer Lösung aufbauen können. Und wir uns dadurch vielleicht bei einer Entscheidung, wenn wir auf einer Shortlist sind mit zwei weiteren Unternehmen, da irgendwie in eine bessere Position bringen können. Oder vielleicht dann auch einen größeren Vertrag kriegen können. Also das sind so typische Themen, warum man Account-Based Marketing machen sollte.
Absolut. Um das noch einmal kurz zu ergänzen, weil das du hast das ja schon gesagt und zu Recht, weil das so oft übersehen wird, viele fokussieren sich dann auf den einen, der am Ende mit dem Produkt umgeht, vielleicht noch auf einen zweiten, von dem sie wissen, das ist der am Ende der Vorgesetzte ist, oder alle gehen auf den einen Chef der Firma. Aber ich wirke ja auch, wenn ich irgendwie mehr Kontaktpunkte schaffe, mehr Awareness in dem einen Unternehmen haben, wirke ich ja auch gleich größer, ne, gleich relevanter. Mhm. Wenn der operativ beschäftigt ist mit dem Thema, mit dem von Legal spricht und der weiß bereits, um welche Firma es geht, wirkt das ja für beide gleich so, so ganz klein kann das nicht sein. Das ist nicht so die obskure Firma wie sonst.
Genau.
Die Typ ausgegraben hat, ne, sondern das ist irgendwie schon, ja, die Marke ist mir bekannt. Und für alle schafft das dann ja schon so ein Vertrauen, also so eine gegenseitige Absicherung, dass du nicht irgendwie so eine Randlösung gewählt hast, sondern eine, die irgendwie gut im Markt positioniert ist. Das ist halt ein Effekt, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Genau, das ist halt ziemlich strategisch, ja. Das heißt, du kannst da nicht sagen, ich messe jetzt genau, wie stark mein Einfluss ist, sondern das sind halt Dinge und je größer die Deals werden, und ich würde mal sagen, ab 50.000 Euro aufwärts, eine Lösung, da bist du ja relativ schnell, wenn du eine Software für 3.000, 4.000 Euro verkaufst, dann bist du ja schon im ersten Jahr drüber. Da werden die Entscheidungskreise immer größer. Und es gibt auch tatsächlich Studien, ich glaube, das B2B Marketing Institute, die haben auch tatsächlich mal in den Unternehmen gemessen und gefragt, wenn ihr etwas kauft, wie viele Leute sind denn da beteiligt? Und es hat sich herausgestellt, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Anzahl der Personen, die bei einer Kaufentscheidung mit ins Boot genommen werden, sich nochmal gesteigert hat. Ich glaube, um circa 2 bis 3 Personen im Durchschnitt mehr. Das heißt, man holt sich immer mehr Input rein von weiteren Leuten. Also stell dir vor, du hast eine Marketing-Software, ja, und jetzt würdest du in der Regel nicht mit dem Support-Leiter telefonieren, ja, weil das ist für den nicht relevant. Aber der hat vielleicht auch einen Einfluss drauf, weil je nachdem, wie gut deine Marketinglösung funktioniert, kriegt er halt mehr oder weniger Calls drin. Aber eigentlich würde er sagen, na, hey, Marketing, sprich bitte mit dem Marketingleiter. Also einerseits, um tatsächlich auch so Personen, es ist also nicht nur in der Hierarchie nach oben, das Beispiel mit dem Supportleiter war eben in der Hierarchie zur Seite hin, also quasi noch in die Breite gehen, aber du kannst eine aus meiner Sicht echt strategisch spannende Sache machen, wenn du jetzt zum Beispiel mit Content arbeitest, ja, und jetzt machst du eine Content-Kampagne und du kannst mal schauen, auf was reagieren denn diese, ich sag mal, kaufmännischen Leiter bei deiner technischen Lösung, ne? Also was für Content würden die jetzt am ehesten interagieren? Du kannst das ja messen, weil du siehst, ob sie drauf geklickt haben oder nicht. Bei LinkedIn hast du diese Smart Links, hieß bis vor kurzem Point Drive, jetzt gibt es diese Smart Links, also so Tracking Links innerhalb von LinkedIns, wo du genau sehen kannst, wer hat drauf geklickt, wie lang war der drauf, wie oft kam der wieder. Du kannst also auch sehen, bei welcher Botschaft quasi zuckt bei ihm das Knie an der Stelle. Für was, für welche Botschaft ist er ansprechbar oder auf welche Botschaften reagieren sie gar nicht, um dann deine Kommunikation oder auch in deiner Angebotsphase auf diese Dinge mehr einzugehen. Also du hast auch nochmal eine Art Insight, was für Aspekte du wiederum stärker promoten solltest.
Ja, und das muss man ja auch sagen, ne? Es sind nicht für jeden im Unternehmen oder für jede Zielgruppe im Unternehmen ist es nicht dieselbe Botschaft zwangsweise. Ne? Weil, genau. Weil dein Produkt, deine Dienstleistung ja auch unterschiedliche, eine Lösung für unterschiedliche Probleme darstellt. Also wenn ich von Legal bin, dann interessiert mich vielleicht das Thema, keine Ahnung, du hast über Software gesprochen, das Thema Datensicherheit an der Stelle mehr. Wenn wir jetzt aus der Produktperspektive kommen, ne? Und wenn ich für den, der operativ beschäftigt ist, vielleicht der Funktionsumfang vielleicht wichtiger an der Stelle oder welcher Mehrwert gegeben werden kann. Kosten sind für den Dritten der entscheidende Punkt und so weiter. Jetzt sind wir natürlich schon im Prinzip schon weit drin, muss man sagen. Ne? Da sind wir schon beim Überzeugen vom Produkt. Da sind wir eigentlich noch von Beginn an noch ein bisschen weit weg. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, ist klar, Account-Based Marketing bietet Vorteile im B2B, ganz klar, wenn man so zielgerichtet vorgeht, ne, und eben mit einem klaren strategischen Fokus, dann ist ja aber die nächste Frage, okay, finde ich gut, wie geht das? Wie fange ich an, was nutze ich?
Du fängst eigentlich immer mit einer Datenbank an. Und es gibt ja sehr, sehr viele Firmendatenbanken, bei denen du irgendwie herausfindest, wer sind denn deine Zielkunden. Und eine sehr gute Firmendatenbank ist, jetzt wird's überraschend, LinkedIn. Warum ist LinkedIn eine sehr gute Datenbank? Sie haben einerseits irgendwie, ich glaube, knapp oder fast 700 Millionen Profile weltweit. Sie haben aber bereits in Deutschland jetzt ganz kurz, vor kurzem 15 Millionen Profile. Und sie haben nicht nur die Profile der einzelnen Leute, sondern sie haben natürlich auch die Firmenprofile. Diese Firmenprofile haben sie einerseits dadurch, dass die Leute etwas anlegen, also klassisch über Social Media generiert, aber sie haben auch sehr viele Daten eingekauft, ja, und mit implementiert in die Datenbank. Das heißt, oftmals kommst du auf LinkedIn und du siehst, deine Firma ist bereits angelegt worden von LinkedIn. Das sind so klassische Handelsregisterauszüge. Die haben also tatsächlich wirklich Daten angereichert, aufgekauft und diese verknüpfen sie dann mit den Profilen auf ihrer Plattform. Du hast wahrscheinlich im deutschsprachigen Markt keine aktuellere B2B-Datenbank als Xing und LinkedIn. Alle anderen Datenbanken gehen mittlerweile dahin. Das weiß ich, dass sie schauen, dass sie zum Beispiel Firmengröße und so weiter nachjustieren, indem sie Xing und LinkedIn scrapen. Also das ist eigentlich mittlerweile der Datenstandard, um gerade Positionen und Mitarbeiterwachstum und solche Sachen herauszufinden. Also kurzum, LinkedIn ist eine sehr, sehr gute Datenbank und LinkedIn hat den Vorteil, dass diese Personen dort wirklich mit der Firma und der Position sehr, sehr fest verankert sind. Das sind Pflichtfelder, also sprich, jede Person gibt an, für welche Firma und in welche Position sie arbeitet. Und dadurch kriegst du eine sehr, sehr gute Übersicht über die Unternehmen, auch über die Unternehmensstrukturen. Du merkst Veränderungen wahrscheinlich am schnellsten über diese Plattform. Das heißt, jemand wechselt das Unternehmen, der wird innerhalb von einer kurzen Zeit, wird er sein Profil aktualisieren. Jemand anders übernimmt die Rolle, er aktualisiert sein Profil. Das heißt, du kriegst von außen, ohne dass du aktiv was tun musst, auch Signale für dein Account-Based Marketing, was sich bei diesem Account getan hat. Also, wie fängst du an? Du hast erstmal, startest du mit deiner Datenbasis, dass du dir eben anschaust, okay, welche Firmen möchte ich ansprechen? In der Regel hast du dir irgendwas überlegt. Mit dem LinkedIn Sales Navigator, also das ist eine Vertriebslizenz, sage ich mal, oder ein Vertriebsprodukt von LinkedIn, kannst du nach Unternehmen suchen und hast neben den normalen Suchfeldern, die du auf LinkedIn hast, noch sehr, sehr viel mehr Daten. Also du hast die Unternehmensgrößen, du hast die Branchen, du hast die Mitarbeiteranzahl, du hast das Thema Umsatz. Du kannst aber auch nach Themen suchen, wie zum Beispiel Technologien auf der Webseite. Du kannst suchen nach Fundings, also nach, wenn du Startups adressieren möchtest, die irgendwie eine neue Finanzierungsrunde bekommen haben, auch das kannst du sehen. Genauso wie du sehen kannst, wer zum Beispiel viele offene Stellen hat. Also du hast eine sehr, sehr, sehr tiefe und sehr, 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 sehr aktuelle Datenbasis und kannst jetzt anfangen zu sagen, okay, wir suchen einerseits, wissen wir vielleicht, welche Firmen es gibt, wir haben die Namen, aber manchmal wollen wir auch nach Accounts suchen und uns so eine Accountliste aufbauen nach gewissen Kriterien. Also ich suche zum Beispiel Firmen in der Industrie X, die ein gewisses Mitarbeiter- und Umsatzwachstum haben, weil ich weiß, wenn die ein Wachstum haben, brauchen die wahrscheinlich eine Lösung, die genau ich anbiete. Mhm. Und damit fängst du jetzt an auf LinkedIn, baust dir einerseits Firmenlisten auf, also Accountlisten. Du kannst verschiedene Listen aufbauen und diese Listen sind jetzt eigentlich nur für dich und dein Team sichtbar. Das heißt, die Firmen sehen nicht, was du da machst an der Stelle. Mit diesen Listen fängst du an und kannst diese Firmen beobachten. Und beobachten heißt, du kannst also sehen, welche Signale sie über LinkedIn geben, aber auch, welche Signale geben sie über weitere Plattformen. Werden sie in den Nachrichten erwähnt und kriegst da schon mal erste Zeichen. Du kannst also auch über deine potenziellen Accounts Dinge lernen, ja, was sich bei denen tut. Klassisches Social Media Monitoring heißt es. Das viel Spannendere dabei ist, du hast jetzt auch die direkte Verknüpfung von den Accounts zu den Leads, also zu den Personen. Und jetzt kannst du sagen, ich möchte jetzt bei diesen Firmen, suche ich, genau wie wir es vorhin gesagt haben, Support, Legal, wie auch immer. Und diese Personen speichere ich mir auch in eine spezielle Liste, wo ich sage, das sind zum Beispiel für den Kunden X die relevanten Personen. Ich kann mir Notizen machen und habe jetzt sozusagen mein Radar, wo ich genau sehen kann, was diese Personen tun, wer sie sind. Ich kann sogar sehen, also übers Foto sehe ich auch gleich, wie alt sie sind. Ich habe vielleicht einfach ein paar mehr Infos, als wenn ich bei einer Telefonzentrale anrufe.
Das muss man nochmal sagen. Ne? Es geht nicht darum, dass du losläufst und sagst, hallo, hier bin ich, sondern das Erste ist, dass ich die Accountlisten, die Leadlisten irgendwie schon irgendwie mit Verstand aufsetze, ne? Und dass ich dann irgendwie anfange, erstmal zu lernen von meinen potenziellen Kunden, also den Accounts, welche Entwicklung machen sie, von den Leads. Siehst du ja auch, wie die sich äußern auf der Plattform, wie ihr Verhalten ist. Du hast irgendwie natürlich die demografischen Informationen. Aber der erste Punkt ist erstmal, schau mal, wie sind die eigentlich drauf, so ein bisschen, ne? Mhm.
Genau. Also das ist aus meiner Sicht auch eins der sehr stark unterbewerteten Tools, weil man sehr stark immer in diese Aktion gehen will, irgendwas machen. Aber dieses Verstehen, Hören und Lernen ist aus meiner Sicht ein elementarer Teil, weil du, wenn du da wirklich auch Zeit investierst, das ist sozusagen die Basis, wird dein Messaging dann sehr, sehr viel besser werden und du wirst damit erfolgreicher sein. Konkretes Beispiel. Wir hatten uns bei einem Kunden, hatten wir uns eine spezielle Berufsgruppe angesehen. Also konkret waren es Menschen, die in großen Handelsketten für die Sicherheit und für den Diebstahlschutz, also die haben irgendwie so eine Art Diebstahl-Prevention-Manager, also dass du einfach sagst, Schwund soll vermieden werden. Wir haben uns diese Personen im Rahmen einer Content-Marketing-Strategie genau angesehen, 30, 40, 50 Profile innerhalb von ganz Europa, und uns ist etwas aufgefallen, und zwar haben wir gesehen, da war fast jeder oder ein großer Teil von denen war in zwei oder mehr Gruppen, wenn es um Job Opportunities geht, also Karriere Opportunities. Und das gab uns ein Zeichen dessen, also Menschen, die wahrscheinlich eine hohe Motivation haben, sich beruflich zu verbessern. Wir haben daraus geschlossen, also wenn die, und das haben wir mit anderen Zielgruppen abgeglichen und gesehen, nee, tatsächlich sind die überproportional in solchen Gruppen. Also lass uns doch den Content oder die Ansprache machen. Wie kannst du in deinem Job dich noch besser qualifizieren, um später, um deine Karrierechancen zu verbessern? Also unser Messaging so angebaut. Also was musst du lernen, damit du deine Karrierechancen verbesserst? Und konnten dadurch auch eine viel, viel für die, diese Zielgruppe eine besseres Messaging erreichen aufgrund dieser Übersicht und, die wir da gesehen haben.
Das ist tatsächlich, ne, du hast es eben schon gesagt, es ist ja schon das Zuhören, ja. Also jeder gute Vertriebstrainer wird dir sagen, höre dem Kunden zu, verstehe, was er haben will und so. Aber normalerweise auf den Plattformen startet man immer damit, erstmal nicht zu hören, sondern zu loszuschreien.
Zu reden, ja. Ja, genau.
Und hier haben wir noch den Vorteil, also im Gespräch zuhören ist schon das eine, aber hier haben wir ja den elementaren Vorteil, wir hören zu, bevor der andere weiß, dass wir es machen. Also Wir können also beim Erstkontakt wissen wir schon ganz viel was und müssen es nicht mehr abfragen, sondern unser Gespräch kann schon passend starten, ne? Eingestellt darauf, auf die Bedürfnisse, auf das Verhalten, das unser potenzieller Kunde hat. Also wir wirken im Prinzip schon wie ein guter Freund bei unserem ersten Gespräch, im besten Fall.
Alex, das ist auch ein interessantes Feature. Diese Sales Navigator Datenbank, du hinterlässt bei diesen potenziellen Leads keine Spuren. Also du weißt ja, wenn du auf LinkedIn auf ein Profil anklickst, kann der sehen, Er hat mein Profil angeklickt. Das so jetzt, wenn ich ein Geschäftsführer bin und ich sehe einen Verkäufer, klickt mich innerhalb von 6 Monaten 18 Mal an, dann weiß ich so, der stalkt mich. Das mag keiner. Wenn du ihn auf der Sales Navigator Plattform stalkst, dann kannst du ihn sehen, ohne dass du Spuren hinterlässt. Und das ist gerade, wenn du gerade Accounts beobachtest, sehr, sehr wichtig. Du bist also in einer verdeckten Beobachterposition und kannst da eigentlich sehr, sehr gut die Recherche machen. Wenn du magst, gehe ich mal weiter. Also wie gehe ich weiter vor, damit das jetzt nicht so ein Theorievortrag wird, wie an der Uni. Da gibt es, glaube ich, genügend, weil wir sind ja Menschen aus der Praxis. Also du solltest dieses Social Listening, wie es heißt, erstellen und dann deine Kommunikation, dann, wenn du jetzt rausgehst, du wirst ja irgendwann hast du halt auch Dinge gehört, wo du sagst, da haben wir gute Ansätze. Jetzt kannst du anfangen, diese Menschen zu erreichen. Und das nennt man dann Account-Based Marketing. Du gehst also für diese Zielgruppen genau vor. Da kann man zwei Dinge wiederum unterscheiden. Das hatten wir vorhin auch in dem Beispiel genannt. Du kannst also einmal eine branchenspezifische Ansprache machen. Also Beispiel, du hast einen speziellen Use Case, eine gewisse Firma, ein Kunde von dir, eine Referenz, hat etwas gelöst und hat wirklich extrem gute Ergebnisse erzielt. Und wenn du jetzt hingehst und genau zeigst, wie sich deine Lösung in deren Daily Business verändert hat, kannst du für ähnliche Firmen eine sehr, sehr hohe Relevanz aufbauen. Also wenn du sagst, keine Ahnung, die Mitarbeiter haben weniger gekündigt, die User sind länger geblieben, die so, dann werden ähnliche Firmen wahrscheinlich ähnliche Probleme haben in der Branche und du kannst sie jetzt sehr, sehr konkret mit Vorteilen deiner Lösung erreichen, indem du einen Use Case speziell auf sie aufbaust. Das ist das eine, wie, und diesen Use Case kannst du dann mit den LinkedIn Ads kommunizieren. Das Interessante ist, du kannst eine Werbekampagne aufsetzen und zwar nicht nur auf Zielgruppen, also spezielle Branchen oder Positionen oder Gruppenmitgliedschaften, sondern du kannst auch eine Liste hochladen. Du hast jetzt eine Liste definiert von 80 Unternehmen. Wenn diese 80 Unternehmen eine Mindestgröße an Personen umfasst, also es müssen, glaube ich, mindestens 300 Menschen sein, damit eine gewisse Datenschutz und Anonymität auf einer Personenebene gewährleistet wird, kannst du jetzt diese Personen mit einer Werbemaßnahme erreichen. Du musst also nicht an 50.000 Menschen eine Werbekampagne ausstrahlen, um die wichtigen 300 zu erreichen, sondern du kannst jetzt wirklich diese wenigen ganz gezielt über eine Account-Based Marketing Ad-Kampagne erreichen. Bist also sehr, sehr fokussiert in der Zielgruppe und verbrätst aber nicht Unmengen an Budget, weil meistens klappt es nicht, dass man sagen, ach, jetzt erzählen wir dem mal irgendwie was, eine tolle Geschichte und dann hören sie aber auch 99.000 andere.
Also, es ist tatsächlich so, um das, also ihr habt in LinkedIn die Möglichkeit, wir haben ja jetzt so ein bisschen von Sales Navigator sind wir jetzt ja auf die werblichen Maßnahmen umgeschwenkt. Die Listen hochzuladen von Unternehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, Personenlisten hochzuladen. Dazu fragt euren Arzt, Apotheker oder Datenschutzbeauftragten. Der wird nicht lachen.
Letzteres würde ich euch empfehlen. Also wenn ihr aus Deutschland oder aus der EU zuhört, mit den E-Mail-Listen, das ist keine gute Idee.
Nein. Nicht, wenn ihr ein nachhaltiges Geschäftsmodell habt.
Genau.
Aber Unternehmenslisten funktioniert sehr, sehr easy, das hochzuladen. Es ist eine sehr einfache CSV-Vorlage. Sie wird auch immer toleranter gegenüber Fehlern, muss man sagen. Oder ist jetzt im letzten Step nochmal ein bisschen toleranter geworden bei Tippfehlern. Und ist viel einfacher, als sich die Firmen einzeln zusammenzusuchen im LinkedIn Campaign Manager. Ne? Das geht im Prinzip in einem Step hochladen, Zielgruppe. Und diese Zielgruppe lässt sich dann auch weiter wieder runterbrechen. Also wenn ihr den Unternehmen angebt, könnt ihr ganz normal über den LinkedIn Campaign Manager sagen, innerhalb dessen bestimmte Senioritäten nur auswählen oder bestimmte Jobprofile oder sonst etwas.
Ne? Oder bestimmte am Ende Regionen, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt mal wir haben jetzt quasi speziell, wenn wir jetzt in Österreich mehr wachsen, dann kann man dann entsprechend das auch auf einer regionalen Ebene aussteuern. Genau. Ja. Warum sollte man denn jetzt überhaupt, wenn man Kunden gewinnen will, und ich bin ja, ich komme ja wirklich aus der Lead-Generierung, aus Neukundenansprache, warum sollte man jetzt überhaupt so eine Kampagne machen, wo man den Leuten irgendwie einen Use Case erzählt? Und dazu möchte ich dir einen Sachverhalt aus meinem Daily Business geben. Also ich sehe sehr oft, Marketer gewinnen Leads zum Beispiel auf LinkedIn, ja, und da kommt jetzt ein Lead rein, das ist wo du sagen musst, das ist sozusagen wirklich der Volltreffer. Genau diese Firma, mit der möchte ich reden, der hat jetzt das White Paper, die Checkliste angefordert, der Lead wandert zum Vertriebler und aus irgendeinem Grund ruft der Kollege im Vertrieb nach 2 Tagen an. Mhm. Und was du da sehr oft hören wirst, jemand ruft an, hallo, guten Tag, Max Mustermann, Sie haben sich bei uns was runtergeladen. Und die Person am anderen Telefon sagt, wer sind Sie? Von welcher Firma? Noch nie gehört. Ja. Und der Vertriebler sagt dann, ja, typisch Marketing, ja, hier irgendwelche Schrottleads wieder generiert. Ja. Was aber passiert, ist, dass oftmals wie so reine Lead-Generierungskampagnen gefahren werden und die sind halt einfach oftmals dann nicht bei dem Kunden irgendwie nachhaltig. Ne? Du hast irgendwas gehört, irgendwie ein Thema, hast dir was runtergeladen und du hast es eigentlich nach 6 Stunden wieder vergessen. Ja, es ist irgendwo auf deinem Rechner. Und ich höre das wirklich sehr oft, dass die Kunden sagen, nee, habe ich gar nicht gemacht. Nee, also das war jemand anders. Und sie können auch dann mit deiner Firma nichts anfangen. Das heißt, wie kannst du das ändern? Wie kannst du das verbessern? Indem du über zum Beispiel eine Account-Based-Marketing-Kampagne eine Branding- und Awareness-Kampagne parallel machst. Also du hast zwar eine Lead-Generierungskampagne, aber parallel erzählst du dem Kunden immer wieder, wir, die Firma XYZ, machen dies und wir haben das gemacht und deswegen können wir dir helfen, dass die Leute einfach dich ein paar Mal gesehen haben. Und das ist dann einfach eine integriertere Kampagne, die wiederum auch hilft, dass das Ergebnis am Ende, man will einen Kunden und einen Umsatz generieren und nicht nur irgendwie Adressen haben, besser funktioniert.
Das, um das auch nochmal zu unterstreichen, das passiert wirklich oft. Warum ist das so? Aus meiner Sicht, die Werbepreise auf LinkedIn sind entsprechend der Wertigkeit der Zielgruppe höher als auf anderen Plattformen, muss man so zu formulieren. Und dann werden Kampagnen gefahren, die vergleichsweise kurzfristig vermeintlich Leads generieren. Leads im Verständnis von, ich habe halt die Kontaktdaten erobert. So, mhm. ne? Mhm. Und das mache ich durch übliche und auch jetzt nicht schlechte Mittel. Du hast es gerade gesagt, White Paper ist halt so ein klassisches Beispiel, da vielleicht noch über Lead-Gen-Forms eingesammelt. Das heißt, ich musste nichts mehr angeben eigentlich, wollte das Ding halt haben, die wollen halt meine Kontaktdaten haben, mache ich, habe mir das Ding eigentlich nicht angeguckt. Und das ist halt ein vergleichsweise, das ist schon natürlich eine interessante Information eigentlich, die Kontaktdaten, dass wir sie erhalten haben, aber das qualifiziert den Lead halt noch nicht in irgendeiner Form. Mhm. Das ist halt ein kurzer, schwacher Kontakt. Das ist vielleicht ein Ausgangspunkt für weitere Maßnahmen, aber zum Beispiel, dass wir sie mit weiteren Branding-Maßnahmen irgendwie bespielen oder dass wir sie weiter qualifizieren über Mails oder sonst was oder eben, aber mich dann direkt dort vorzustellen, nachdem wir gesagt haben, guten Tag, Sie haben zufällig einmal kurz unser White Paper runtergeladen. Wer sind Sie? Das ist ja, ich habe gesehen, dass Sie meine Postwurfsendung tatsächlich aus dem Briefkasten genommen haben. So, ne? Deswegen komme ich jetzt auf Sie zu. Das ist halt ein falsches Verständnis davon, was am Ende ein wirklich qualifizierter Lead ist auch.
Also LinkedIn hat ja das B2B Marketing Institute, also die machen Forschung. Die Forschung soll natürlich schon auch immer wieder LinkedIns Talking Points bestätigen. Das ist schon klar, aber durchaus machen die schon auch sinnvolle stellen sie sinnvolle Fragen, die sie auch hinterher eruieren. Und eine Sache, die sie in den letzten ein, zwei Jahren gemessen hatten, war, wie gut funktionieren denn Kampagnen, die reinen Lead-Generierungskampagnen sind, im Vergleich mit Kampagnen, die so eine integrierte Form haben, also wo man auch tatsächlich eine Art Branding- und Awareness-Kampagne hat. Und sie kamen zu, das kann man auch in ihrem Blog nachlesen, zu dem überraschenden Ergebnis, dass tatsächlich, wenn du gar kein Branding machst oder nur auf Performance gehst, dass du schlechtere Ergebnisse hast, längerfristig gesehen, also über die kurzen Kampagnenzeitraum, als wenn du tatsächlich einen Teil deines Budgets allokierst in nicht Performance- und Conversion-orientiertes Marketing. Und weil das aber oftmals der Punkt ist, wo die Marketer den höchsten Gesprächsbedarf mit der Geschäftsleitung haben, warum man jetzt in eine Branding- und Awareness-Kampagne investieren will, ist aus meiner Sicht die ideale Lösung, wenn man sowas noch gar nicht macht, dass man eben mit so einer Account-Based-Marketing-Kampagne anfängt, weil du ja da sehr, sehr getargetet sagst, okay, hat es denn was gebracht? Wir machen das jetzt mal zum Beispiel für eine Branche nur, ja, und schauen dann mal nach 8 bis 12 Monaten, ob der Vertrieb jetzt irgendwie mehr Anfragen, bessere Leads generiert hat, mehr Verkaufsgespräche in dieser Branche als in den anderen drei Branchen, die wir ebenfalls mit unseren Lead-Gen-Forms und anderen Sachen getargetet haben. Also als ein sehr, sehr guter auch Einstieg, wenn du das Thema Branding und Awareness noch nicht wirklich bei dir etabliert hast, würde ich es empfehlen.
Würde ich so unterschreiben, ist tatsächlich übrigens auch nicht nur ein B2B-Thema, sondern wenn man vergleicht, also das ist am Ende eher trotzdem eine wirtschaftliche Betrachtung. Das Problem bei Branding-Maßnahmen ist oft, dass man sagt, man kann den Effekt nicht direkt messen, aber wir sehen es auch bei Kunden, auch im klassischen Produktmarketing, Markenaufbau, also die Marke bedeutet etwas, ja, die Marke hat, die Leute haben eine Beziehung zur Marke, dann sind die Abverkaufsmaßnahmen deutlich günstiger am Ende als bei Produkten, bei Firmen, die eigentlich nichts investiert haben in den Markenaufbau und sagen, das Produkt hier ist es, nimm es, wer immer ich auch bin. So, und gerade wenn wir reden jetzt ja hier nicht über kleine Investments üblicherweise auf der Plattform, sondern wir reden über große. Und das ist eben auch ein Vertrauensthema. Du willst ja auch nicht falsch liegen. Ja, du willst, und dann ist es schon eine Frage, wenn du dieses Geld investierst, dann muss ja das Vertrauen da sein, dass die, zum einen natürlich, dass die Lösung passt, aber auch, dass der Partner, den du dann hast, von dem du die Dienstleistung erwirbst, das Produkt erwirbst, jetzt nicht gekommen, dass er gekommen ist, um zu bleiben, ne? Das ist ja so ein Thema. Und das lässt sich natürlich nicht irgendwie in einem Touchpoint irgendwie, so ein Vertrauen lässt sich nicht ad hoc aufbauen. Das geht nicht.
Genau. Also es geht einerseits wirklich um die Sichtbarkeit, ja, weil ich kann nur kaufen, was ich vorher gesehen habe. Und ja. der zweite Punkt ist eben der Bereich Vertrauen. Und genau an dem Punkt, da ist es auch wichtig, dass die Kunden oder die potenziellen Kunden auch sehen, das gilt jetzt nicht nur fürs Account-Based-Marketing, sondern allgemein, da ist eine gewisse Konsistenz. Also ich sehe den heute, ich sehe den morgen, ich sehe den in 3 Tagen, der ist also immer wieder da, so wie der Milchmann früher, ja, das ist einfach ein gewisses Vertrauen. Du weißt, um 6 Uhr stellt der die Milch ab. Genauso musst du auch im Marketing heute immer wieder zeigen, dass du da bist, dass du für ein gewisses Thema stehst, dass du eine gewisse Erfahrung hast, dass du für gewisse Kunden da bist, ja. Und das, glaube ich, ist dann auch langfristig messbar, weil du einfach viel weniger Aufwand haben wirst, um mit Kunden ins Geschäft zu kommen. Aber jetzt haben wir uns, glaube ich, von dem Account-Based Marketing, über das du reden wolltest, etwas auch wegbewegt in das strategische Marketing. Ich weiß nicht, ob du nochmal zurückkommen willst.
Ja, wir müssen noch einmal zurückkommen, glaube ich. Also um den Bogen nochmal zu schlagen. Also was wir ja schon gesagt haben, ist über den Sales Navigator, um das nochmal zu sagen, das ist ein kostenpflichtiges Tool innerhalb von LinkedIn. Der Account selbst ist ja, euer LinkedIn-Account ist natürlich kostenlos, aber das Tool kostet einen 2-stelligen Betrag im Monat. Dadurch habt ihr eben die Möglichkeiten, die du eben so schön dargestellt hast auch. Erster Punkt ist, ich lege mir die Listen an, nachdem ich vorher mal nachgedacht habe. Dann höre ich zu. Und dann sind wir auch schon ein Stück weit umgeschwenkt und haben gesagt, okay, wie gehe ich die Leute jetzt an? Ein Mittel ist ja nochmal gewesen auch, wir können über werbliche Maßnahmen, also über Ads, im Prinzip nochmal die Sichtbarkeit innerhalb der Firmen gut erzeugen, indem ich diese Accountlisten hochlade. Aber irgendwann gehe ich die Leute dann ja auch an. Oder würdest du sagen, ich gehe sie direkt an und sage, hallo, ich bin der Soran? Oder sagst du, ich schalte mich erstmal in die Diskussion ein, die führen?
Also, du hast einmal dieses One-to-Many, das wäre der Ansatz, wo du über die Werbung gehst. Da kannst du einerseits Leads generieren, aber du kannst auch diese Awareness-Kampagne machen. Auf der anderen Seite kannst du jetzt aber auch natürlich für einzelne Accounts oder Personen dort direkt ansprechen. Du kannst sie ansprechen, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Also vielleicht vorher, bevor du sie ansprichst, du hast nochmal interessante Tools in diesem Sales Navigator. Wobei ich sagen muss, das hast du nicht in dieser kleinen Variante, sondern das hast du in dieser Teams-Variante, die ist ein bisschen größer, die kostet, glaube ich, 100 Euro im Monat und die ist ab 10 Lizenzen, hast du da einen größeren Funktionsumfang. Also unter anderem kannst du zum Beispiel sehen, kannst du einen Alert kriegen, wenn jemand aus meiner Account-Based-Liste mit irgendeinem Content von mir auf LinkedIn interagiert hat. Also sie haben einen Post von vor 3 Wochen von meiner Company-Page geliked oder kommentiert, dann kannst du eine proaktive Info kriegen. Okay, der hat jetzt was gesehen, das könnte mir eine Möglichkeit geben, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Weitere Möglichkeiten, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, gibt es einmal in diesem Sales Navigator, bekommst du Gutschriften für eine In-Mail, also eine Nachricht an diese Person, limitiert auf 20 Nachrichten im Monat, bei der du diese Person ansprechen kannst. Und jetzt kannst du dir natürlich einfach nur sagen, hallo, ich bin der Soran, wollen wir uns mal grundsätzlich unterhalten, ob das interessant ist, was keine so gute Idee ist, weil es einfach sehr schlecht funktioniert. Keiner will sich mit dir grundsätzlich mal unterhalten, sondern da wäre es interessant, du hast jetzt aus irgendeinem Signal etwas herausgelesen, hey, ich habe gesehen, ihr habt gerade sehr viele offene Stellen, vielleicht habt ihr das und das Thema gerade und ich könnte dir zeigen, wie wir bei dem Kunden X geholfen haben, um 37% die Bearbeitungszeit solcher Sachen zu verringern. Das wäre eine klassische, sehr getargetete vertriebliche Ansprache eines Kunden, die du aufgrund von gewissen Signalen erhalten hast und dann vertrieblich nutzt. Das ist aus meiner Sicht sozusagen so der cleanste, wirklich vertrieblichste Weg, einen Kunden anzusprechen. Also ganz konkret sagen, wo man ihn in einer konkreten Situation, die man gesehen hat, helfen kann und anbieten, zu einem gewissen konkreten Thema auch zu sprechen.
Aber da, ne, um das zu sagen, du sagst ja auch, ich habe durch das Zuhören, habe ich im Prinzip den Anlass entdeckt. Ne? Also nicht, der Anlass muss dann schon spezifisch sein, ne? Weil es uns wahrscheinlich beiden gleich geht, was Anfragen angeht.
Also du hast grundsätzlich vertrieblich aus meiner Sicht und Erfahrung zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe ein gewisses Vertrauen und ein Buy-in. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dich, Alex, anspreche und sage, hey, ich kann dir helfen, wie du auf LinkedIn noch mehr Reichweite und Kunden irgendwie gewinnen kannst, würdest du, weil du mir jetzt vertraust, sagen, okay, erzähl mal. Wenn dich irgendjemand anspricht, würdest du auf diese Nachricht wahrscheinlich gar nicht reagieren. Das heißt, einerseits kann ich mich durch einen vorherigen Vertrauens- und Bekanntschaftsaufbau qualifizieren, dem Kunden was zu erzählen. Mhm. Wenn ich das nicht gemacht habe, weil ich ja nur heimlich zugehört habe, ist die zweite Möglichkeit, mit einer sehr, sehr hohen Relevanz reinzugehen. Also du findest genau ein Signal und kannst ihm genau begründen, warum du ihn dieses why you and why now, warum du ihn ansprichst. Genau. Das ist auch eine uralt Vertriebstechnik, die einfach was mit Relevanz zu tun hat. Und wenn du dann jemanden vertrieblich ansprichst, wird er sich nicht genervt fühlen, weil du wirkst nicht wie Spam, sondern du zeigst ihm, ich habe mich wirklich genau darauf vorbereitet. Also ich habe dir eine gewisse Wertschätzung gebracht, weil ich mich mit dir beschäftigt habe. Und dann werden natürlich nicht alle sagen, hurra, aber es wird ein größerer Teil mit dir in Kontakt treten und mit dir in den Austausch gehen. Genau. Wichtig da noch, wenn du diese Ansprechpartner beobachtest, du siehst natürlich auch, wenn es einen Ansprechpartnerwechsel gibt. Also manchmal ist es so, keine Ahnung, der Ansprechpartner bei Firma X, der mochte mich nicht, ja, oder keine Ahnung, der mochte vielleicht meinen Wettbewerber und jetzt geht der weg und jetzt kannst du auch darüber eine Info kriegen. Du musst also nicht irgendwie alle Kunden permanent stalken, sondern du kannst ja auch eine Art Alert setzen, wann es einen Ansprechpartnerwechsel gab an der Stelle. Du kannst da wiederum nutzen, das ist oftmals ein sehr, sehr gutes Zeichen, zu sagen, es gab einen Ansprechpartnerwechsel. Du siehst auch bei LinkedIn, wer war aktiv auf der Plattform, also auch ein sehr wichtiges Zeichen, weil wenn gewisse Leute einfach nicht aktiv sind, dann bringt es ja auch nicht, wenn ich auf einer Party, auf der sie eigentlich gar nicht da sind, versuche, mit denen in Kontakt zu treten. Also auch da vielleicht so ein Fokus, wer von meinen Zielkunden ist denn etwas aktiver, ja, da habe ich vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich so ein bisschen in den Austausch zu gehen. Wenn ich sehe, hey, der hat, keine Ahnung, noch das Studentenbild, das schon 10 Jahre alt ist und ich sehe, dass seine Kontaktanzahl sich nicht verändert, seine Followerzahl, dann weiß ich, der ist sehr, sehr inaktiv. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Kanal, um mit dieser Person in Kontakt zu treten.
Mhm. Also das Wesentliche, also du hast recht, ne? Wir müssen ja schauen, ist der eine Karteileiche letztlich auf LinkedIn oder ist der überhaupt erreichbar? Und wenn ich mit ihm spreche und je weniger Kontakt ich vorher mit ihm hatte, desto wichtiger ist es, dass ich eben diese, dass ich sehr hohe Relevanz in meiner Kontaktanfrage, in meinem Kontaktanliegen irgendwie schon äußere, indem ich sage, hier, ich beweise dir, ich weiß, was du spezifisch brauchst. Nicht alle auf diesem Planeten, du jetzt. Mhm. Ne?
Genau.
Und ich kann das lösen.
Und da vielleicht noch ein Tipp von mir. Wenn man die Hürde für den Kunden niedriger setzt, also niedriger heißt nicht, wann haben Sie Zeit, dass wir uns mal über Ihre Strategie 2021 unterhalten, sondern dass man sowas ganz kurz sagt, hey, ich würde Ihnen einfach mal zeigen, wie das besser geht, also wo du einfach so eine sehr, sehr kleines Commitment holst, einfach so als ein Einstieg in den Dialog, weil A, wollen die Leute sich nicht lange damit beschäftigen, was du eigentlich von ihnen willst, sie wollen relativ schnell verstehen, worum es geht und was es für sie bringt und dann wollen sie eigentlich mit fremden Leuten gar nicht so intensiv irgendwie in den Dialog gehen.
Das heißt, wie klein wird das denn dann? Also sagst du dann hier, haben sie in 5 Minuten zeige ich oder was sagst du?
Genau. Also in 5 Minuten zeige ich, also wenn du ihnen eine Lösung anzeigen kannst, wie sie etwas ganz konkret relativ schnell verbessern können. Das ist ein sehr erfolgsversprechender Ansatz an der Stelle. Und das bringt dir auch wiederum die Möglichkeit, wenn du über ein konkretes Thema mit ihnen sprechen willst und sie reagieren nicht drauf, hast du nicht so eine allgemeine, generelle Ja-Nein-Geschichte. Ne? Also dieses, willst du mit mir gehen, ja oder nein? Es ist was anderes als, hey, hast du Zeit, hast du Lust, morgen ins Kino zu gehen, in den und den Film? Wenn ich da vielleicht keine Zeit habe oder Lust habe ich noch immer die Möglichkeit, in der Beziehung nochmal in 2 Monaten vielleicht mit einem anderen Vorschlag zu kommen. Vielleicht passt es da gerade besser. Also auch das ist was, worauf ich immer eingehen würde.
Ja, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich kann mir halt auch durch meine, wenn meine Anfrage sehr offen ist und ich kriege eine abschlägige Antwort, kann ich mir selbst die Tür im Prinzip zuschlagen. Ne?
Ja, und wir tun uns selber schwer, wenn wir jemanden fragen, ist das grundsätzlich interessant für Sie? Und jetzt antwortet der nicht. Na, was schreibe ich dem jetzt beim nächsten Mal, ohne dass ich mir selber da irgendwie auch ein bisschen blöd vorkomme? Ne? Das ist ja so. Also muss ich es ein bisschen umdrehen, sondern ich schaue, dass ich eben etwas unverbindlicher starte. Ich mache es also ihm und mir einfach, dass wir vielleicht jetzt, aber vielleicht auch bei einem nächsten Mal, weil, weißt du, es gibt so ganz viele unterschiedliche Gründe, warum jemand nicht antwortet. Das ist nicht immer nur, dass er mich nicht mag oder er kein Interesse hat, er hat keine Zeit, er hat gerade irgendwie einen Druck, er hat deine Nachricht einfach wieder überlesen und vergessen, dir zu antworten. Es gibt ganz viele Gründe und deswegen müssten wir auch eigentlich immer darauf hinarbeiten, dass wir mit jemandem nicht einmal irgendwie ins Gespräch versuchen zu kommen, sondern halt mehrfach. Und das plane ich entsprechend ein, dass meine erste Nachricht nicht gleich so eine ultimative Ja-Nein-Frage ist.
Mhm. Cool. Also sind wir, du machst das ja nicht ab und zu, sondern für dich ist das ja tägliche Arbeit in der Form. Kannst du sagen, wie viele Nicht-Antworten man irgendwie einkalkulieren muss an der Stelle, ohne direkt sich ins Messer zu stürzen?
Du solltest, also ich werde es relativ grob beantworten, weil es tatsächlich auch eine hohe Varianz hat. Du solltest mehr Erfolg haben als, es ist im Endeffekt, was wir da machen, ist eine Art Dialog-Marketing. Ja? Mhm. Wir sprechen eine Person ganz spezifisch an. Das heißt, du solltest mehr Erfolg haben als mit einem klassischen Dialogmarketing. Also du solltest irgendwie über 5% sein. Und ich würde sagen, wenn du zwischen, keine Ahnung, 10% und 25% liegst, ist das, wenn du getargetet vorgehst, also dass jeder 10., wenn es schlecht läuft, und jeder 4., wenn es gut läuft, oder jeder 3., ich kenne auch Leute, die tatsächlich mit jedem 2. ins Gespräch kommen, weil es halt gerade passt, aber irgendwie deutlich über einer klassischen Dialog-Marketing 3-5% Quote solltest du sein. Ansonsten bist du scheinbar doch nicht relevant oder die Leute sind nicht tatsächlich die richtigen für so einen Anspruch. Denn du hast ja auch nicht zu viel Schuss. Ne? Also wenn du diese 20 Nachrichten im Monat hast, dann müssen die ja auch irgendwie mal zu einem Dialog führen. Also da sollten 1-2 mindestens rauskommen, die mit dir sprechen wollen, sonst ist das schwierig, würde ich schauen, dass ich da vielleicht anders vorgehe.
Ja, und je besser die potenziellen Kunden vorbereitet sind, im Sinne von, sie wissen bereits von mir, sie kennen die Firma womöglich, sie wissen, dass es irgendwie ein relevanter Player ist auf dem Markt, desto einfacher sollte es dann eigentlich sein, oder?
Genau. Es gibt da noch viele mögliche Maßnahmen, dass du das optimierst, dass du da ein bisschen rausfindest, wie du da reingehst. Also ein Geschäftsführer kriegst du anders an die Angel als jetzt einen Leiter Finanzen, ja. Da musst du schon irgendwie echt anders vorgehen. Und da muss man einfach schon ein bisschen sich da auch hin bewegen, hin tunen. Aber es hilft natürlich, wenn man etwas, also je mehr vorab Vertrauen ich habe, desto besser. Und ich hatte einen interessanten Case, bei dem wir für einen Startup, das aber zu einem DAX-Konzern gehört, genauso eine Akquise aufgesetzt hatten und wir eine sehr, sehr hohe Response Rate hatten, weil für diese Zielgruppe war dieser DAX-Konzern super irgendwie super relevant und die fanden den richtig cool, weil er wirklich eine Art in dem Bereich sehr, sehr erfolgreich war und einfach zu sagen, hey, wir sind die von dem und dem und wir wollen ihnen das kaufen. Ich habe gesehen, dass einfach dieser Bereich einfach eine deutlich höhere Zugkraft hatte. Übersetzt heißt es, Vertrauen und Kompetenz Approval hat dazu geführt und das heißt, das muss ich aufbauen, dass es funktioniert.
Super. Lass uns noch bitte über einen Punkt sprechen, weil, also wenn wir die Perspektive einmal umdrehen, gerade haben wir darüber gesprochen, wie sprechen wir Kunden an? Jeder, der auf LinkedIn ist, bekommt selbst Anfragen. Plattform wächst auch offensichtlich gerade schneller als in der Vergangenheit. Ein Kollege aus den Niederlanden überprüft das regelmäßig und prognostiziert jetzt ein Wachstum von 2 Millionen Mitgliedern im Jahr Zuwachs im Unterschied, also bei gegenwärtigem Stand, im Unterschied zu einer Million, die wir bisher immer hatten. Mhm. Gefühlt, ne? Wird die Qualität der Anfragen, die einen erreichen, nicht besser. Also, und neben den persönlichen Nerven, die das kostet, ist es ja auch die Frage, du musst ja auch davon ausgehen, dass andere Leute, die du anschreibst, auch solche Anfragen erhalten, ne?
Richtig, genau. Also es hat einen großen Einfluss drauf, wie man Kundengewinnung auf der Plattform machen sollte. Das hat einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Es hat nochmal sehr viele Dinge aus meiner Sicht jetzt verändert im letzten Dreivierteljahr. Das, was du meinst, sind ja diese Kontaktanfragen, die dann so ein Connect and Pitch Maßnahmen sind. Und leider Gottes sind die meisten davon automatisierte Profile beziehungsweise über Drittländer aufgebaute Profile. Während wir auf der Plattform sind, um mit anderen Menschen uns auszutauschen, nutzen sie, also im Endeffekt quasi kommen die auf eine Walzerparty und spielen ein ganz anderes Spiel. Also nutzen im Endeffekt diese Verbindungsmöglichkeit aus, um mehr oder weniger kostenfrei vertriebliche Anfragen zu stellen. Das ist eigentlich, das kann man sehr, sehr kurz und knapp sagen, das ist einfach Spam. Und vor diesem Spam sollte uns LinkedIn eigentlich schützen. Sie machen es noch zu ungenügend. Ja, ich verstehe auch nicht, warum jemand 70 Kontaktanfragen am Tag über 2 Wochen verschicken kann und das als eine Art normales Handlungsweise gesehen wird. Also für mich nicht nachvollziehbar. Du konntest bei LinkedIn sogar bis vor kurzem 100 Kontaktanfragen täglich rausschicken, ohne irgendwas. Also ist eine sehr eigene Sichtweise. Was aber gerade passiert, die gute Nachricht ist, also LinkedIn ist da dran, diese Sachen aufzudecken, zu stoppen, die Kontaktanfragen zu limitieren, zu reduzieren. Mhm. Wie wir umgehen sollten, also jeder, der solche Kontaktanfragen annimmt, hat gesagt, das ist so, wie wenn du auf eine Spam-Mail auf einen Link klickst. Ja? Also einfach diese Dinge löschen, gar nicht annehmen, schauen, ob diese Person in irgendeiner Art und Weise ein aktives Mitglied auf LinkedIn ist. Und wenn nicht, wenn es ein Profil ist mit wenig Austausch, dann auf ignorieren. Und ich kenne diese Person nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, weil je mehr Leute auf diesen Link, ich kenne diese Person nicht, klicken, nachdem sie ihn abgelehnt haben, desto eher wird diese Person blockiert, weitere Nachrichten zu schicken. Was aber wiederum auch nicht hilft, weil ein Profil auf LinkedIn anzulegen, ein Foto hochzuladen, das ist wahrscheinlich eine Arbeit von irgendwie 10 Minuten, die du für $8 an Upwork irgendwie aushebeln kannst. Also einfach diese Leute möglichst schnell aus deinem Netzwerk, also nicht in dein Netzwerk lassen, aus deinem Netzwerk löschen, denn ich finde es immer interessant, wenn dann so ein Spammer, und ich kenne die mittlerweile relativ gut, also es kommt eigentlich keiner mehr so richtig durch, aber wenn ich dann sehe, der hat schon 25 gemeinsame Kontakte mit dir, weiß ich, okay, die anderen haben ihn reingelassen und nicht gelöscht. Finde ich irgendwie auch eine interessante Feststellung, wie mein Netzwerk dann damit umgeht. Und ja.
Ja, weil das natürlich auch, die Anfrage kommt rein, und manche sind auch aus Höflichkeit, glaube ich, einfach so, komm, wurscht, Netzwerk wird größer.
Ja.
So what?
Ja.
Man muss auch sagen, natürlich, wir haben jetzt eben, deswegen war mir es auch nochmal so wichtig zu sagen, du musst Relevanz schaffen mit deinen Anfragen, weil nicht, ne, Spam ist ja nicht zwangsweise jetzt blöd gemacht. Beziehungsweise sie versuchen ja auch irgendwie, die sagen ja auch, hey, wir haben Dinge gemeinsam. Aber normalerweise ist das eben so gemeinsam auf, hey, ich habe festgestellt, wir haben viele Dinge gemeinsam. Wir leben beide auf der Erde, basieren beide auf Kohlenstoff und haben beide Puls. Lasst uns, was hältst du davon, wenn ich dir etwas über bla 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 erzähle?
Es ist, ne, da ja, muss man halt schon gucken. Genau. Also guter Punkt und vielleicht auch für die fragen, hey, wie werde ich denn nicht in einen Topf geworfen mit den Leuten? Eine Kontaktanfrage ohne Kommentar zu schicken ist möglich, ist aber, würde ich nur dann empfehlen, wenn der andere sofort irgendwie auch weiß, warum man sich connectet. Also wenn wir zwar uns treffen, ja, und in einem Café oder auf einer Messe und uns danach connecten, dann brauche ich jetzt nicht irgendwie noch schreiben, hallo, ich möchte mich mit dir connecten. Wenn ich jetzt aber jemanden nicht kenne und er weiß nicht, warum ich ihn connecte, ist es keine gute Idee, das so unbeantwortet zu schicken, denn du lebst ja nicht davon oder du hast keinen Erfolg mit einfach einer großen Datenbank, sondern mit Beziehungen. Also LinkedIn ist Beziehungen zu Menschen. Je mehr du gute Beziehungen hast, desto erfolgreicher wirst du sein. Deswegen schreibe einen Text. Schreibe nicht einen Text, der random ist, ja, sondern sag, hey, ich habe deinen Kommentar zu XYZ, hat mir gut gefallen. Also schreib den Leuten wirklich, warum du dich mit denen connecten willst. Je mehr man sowas kultiviert, desto schwieriger wird es für, ich sag mal, Spamming durchzukommen, weil das Einzige, was sie aushebeln kann, wenn sie es nicht standardisieren können, wenn sie jede Anfrage customizen können, wird es sehr schnell teuer und dann funktioniert dieses System nicht.
Ganz genau. Und es kostet dich eine Minute, weil am Ende sollte es ja einen Anlass geben, warum ich den Kontakt suche. Den sollte ich auch wissen. Und das wird uns am Ende dann unterscheiden von den, die eine Maschine da dran lassen.
Und es hilft dir ja selber auch, wenn dir partout nichts einfällt und warum du dich mit denen connecten solltest und du hast irgendwie gesehen, ja, irgendwie, der könnte interessant sein, aber du kannst gar nicht für dich selber das formulieren, dann ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass du vielleicht tatsächlich noch gar nicht genau weißt, also du bist dir gar nicht bewusst, warum du dich mit dem vernetzen möchtest, dann lass es lieber. Und wenn du ein paar Mal einen Text dir überlegt hast, ich weiß am Anfang, das ist schwierig und viele, mit denen ich arbeite, sagen, boah, muss ich was überlegen und so, ja, nur mit der Zeit, also mach das 20, 30 Mal, dann wirst du sehen, ah ja, okay, dann du hast eh nur 300 Zeichen, also kannst du eh keine Romane schreiben, kannst halt irgendwie einen Satz schreiben, einen Gedanken und das ist ja, das sollte machbar sein und einfach ein paar Mal ausprobieren, dann klappt das auch schon.
Super, Soran, vielen, vielen Dank. Viele Insights zum Thema Account-Based Marketing.
Richtig,
genau. Wie ich es angehe, wie ich den Leuten auch zuhöre, wie ich meine Listen konfiguriere und am Ende eben auch, wie gehe ich mit den Schwachsinnsanfragen um oder wie differenziere ich mich selbst von den Schwachsinnsanfragen. Jetzt sind viele Leute da und sagen, ich hätte da noch eine Frage. Wie kommen die denn zu dir? Wie erreichen dich die Leute?
Also sie können mir Brieftauben schicken nach München Nord. Und wenn das nicht klappt, dann die zweitbeste Lösung ist über LinkedIn. LinkedIn, Soran Katic plus Pulso. Ich bin schnell auffindbar.
Glaube ich auch. Du heißt ja nicht Michael Müller.
Ich heiße nicht Michael Müller, genau. Genau.
Ich kann nur empfehlen, schreibt dem Soran oder auf jeden Fall folgt ihm auf LinkedIn und ihr lernt laufend dazu. Soran, und ganz herzlichen Dank dir.
Ja, gerne, gerne.
Alles klar, dann da draußen.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.